Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Darin stellen wir Ihnen einen fast schon vergessenen tschechischen Landschaftsmaler vor. Eine jetzt in Prag eröffnete Ausstellung bringt uns diesen Maler jedoch wieder in Erinnerung. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. In seiner Heimat ist er fast in Vergessenheit geraten. Aber auch am Ort seines größten Erfolges sind die Erinnerungen verblasst. Dabei trug der adelige Zdeněk Kašpa Kaplisch Sesolowitz aus Nordböhmen in wichtiger Funktion dazu bei, dass Wien, ja vielleicht sogar Europa, in der frühen Neuzeit nicht unter die osmanische Herrschaft kam. Denn Kaplisch Sesolowitz hatte bei der zweiten Belagerung Wiens im Jahr 1683 die zivile Leitung der Stadt an der Donau inne. Und das als Nachkomme einer Familie, die Anfang des 17. Jahrhunderts am Ständeaufstand gegen die Habsburger mitgewirkt hatte. Eine bemerkenswerte Karriere also. Teljans erinnert in einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte an den Edelmann, der vor 400 Jahren geboren wurde.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Man schreibt das Jahr 1611, in Mitteleuropa die Zeit der Renaissance, als Zdeněk Kašpa Kaplisch Sesolowitz das Licht der Welt erblickt. Der Habsburger Rudolf II. Sitzt auf dem Thron in Prag. Bald darauf wird die Familie Kaplisch Sesolowitz aus Nordböhmen aber in die Rebellion gegen die Habsburger hineingezogen. Zdeněk Kašpas Großvater nimmt an dem Ständeaufstand von 1618 teil und wird deswegen zusammen mit 42 weiteren Adligen auf dem Altstädter Ring in Prag hingerichtet. Das beeinflusst auch das Leben des Neffen, wie Jiří Mikulec vom Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften erzählt.
Kašpar Zdeněk Kaplisch Sesolowitz odešel do exilu se svou rodinou.
Zdeněk Kašpar Kaplisch Sesolowitz lebte danach mit seiner Familie im Exil. Er war während des Dreißigjährigen Krieges als Offizier in den protestantischen Armeen tätig. Doch in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts konvertierte er zum Katholizismus und trat in den Dienst des Kaisers ein. In Wien schlug er eine große Karriere beim Militär ein, die ihn bis auf den Posten des Vizepräsidenten des Hofkriegsrates führte. In heutiger Terminologie war er damit stellvertretender Verteidigungsminister.
Asi moderním termínem řekli něco jako náměstek ministra obrany.
Dieser Aufstieg war durchaus bemerkenswert, denn nach dem Ständeaufstand galten die Adligen aus den böhmischen Ländern in den Augen der Habsburger in Wien zunächst als unzuverlässig. Das änderte sich allerdings später.
V druhé polovině 17. století žila velká řada.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beteiligte sich eine ganze Reihe Politiker, Diplomaten und Militärangehörige, die ursprünglich aus den böhmischen Ländern kamen, an den Geschicken in der Monarchie. Kaplisch Sesolowitz war bei weitem nicht der Einzige. Ein anderes Beispiel ist Václav Eusebio von Lobkowitz, also ein Angehöriger eines weiteren alten Adelsgeschlechts. Er wurde erster Minister von Kaiser Leopold I. in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts.
Doch die größte Herausforderung seiner gesamten Karriere erwartete Kaplisch Sesolowitz erst im hohen Alter, die zweite Belagerung Wiens durch die Türken. Der böhmische Adlige war damals bereits 72 Jahre alt. Juli 1683. Mit unterirdischen Sprengungen versuchen sich die Türken langsam einen Weg in die Stadt zu graben. Während die Wiener gerade einmal 16.000 Männer zu den Waffen rufen können, sind es fast 200.000 Soldaten, die vor den Festungsmauern lagern. Den Oberbefehl über das osmanische Riesenheer hat Großwesir Kara Mustafa Pascha. Und seine Soldaten nehmen die eingekesselte Stadt unter Dauerbeschuss. Für die Bürger wird das Leben zur Hölle.
Die Bedingungen bei der Belagerung einer solch großen Stadt wie Wien waren katastrophal, weil schon sehr bald die lebenswichtigen Güter ausgingen, Lebensmittel, aber auch Munition. Gleichzeitig gab es ständig Angriffe. Einige Teile der Festung standen praktisch unter täglichem Beschuss. Die Türken drohten, in die Stadt einzudringen, bevor die Hilfe ankam, die Leopold I. bestellt hatte, von den deutschen Fürsten und vom polnischen König Johann III. Sobieski.
Die Belagerung durch die Türken hatte am 14. Juli begonnen. Graf Ernst Rüdiger Starhemberg leitete als Oberbefehlshaber die militärische Verteidigung von Wien. Doch nicht an allen 62 Tagen während der Belagerung, dazu Florian Haug, Leiter des österreichischen Kulturforums in Prag.
Stanislaw Kaplisch von Sulewitz war der Kommandant der Verteidiger Wiens, während Starhemberg krank war, das war eine gewisse Periode. Und sonst war er für das ganze logistische zuständig, die Logistik in Wien, natürlich für eine belagerte Stadt besonders wichtig.
Und Historiker Jiří Mikulec ergänzt.
Kaspar Kaplíř ze Sulewitz war Leiter der Deputiertenkammer. Das war ein Rat, den Kaiser Leopold vor seiner Abreise aus Wien geschaffen hatte. Und er war Leiter der Zivilverwaltung der Stadt. Das heißt, seine Aufgabe während der Belagerung war, an der Spitze der Stadtverwaltung zu stehen und den Kontakt mit dem Kaiserhof über chiffrierte Post aufrechtzuerhalten. Kaplíř ze Sulewitz kümmerte sich um die Lebensmittelversorgung, die Pflege von Kranken und Verwundeten sowie auch um freiwillige Soldaten aus den Reihen der Bürger. Er half also, die Verteidigung im nicht-militärischen Bereich zu organisieren. Und als Starhemberg zweimal wegen einer Erkrankung an der Ruhr nicht die Truppen befehligen konnte, übernahm er jeweils für einige Tage die Leitung.
Die zivilen Aufgaben waren dabei mindestens genauso schwer wie die militärischen. Denn der Dauerbeschuss der Türken führte zu großen Verlusten und vielen Verletzten, sowohl unter den Bürgern als auch unter den Soldaten in Wien. Gegen Ende waren nur noch 4.000 bis 5.000 Soldaten einsatzfähig, wie österreichische Historiker herausgefunden haben. Die Wiener Bürger rissen sich zudem nicht gerade um den Dienst im Verteidigungsheer. Außerdem brachen Seuchen aus. Zuletzt zählte man in der Stadt sogar die Stunden, bis das sogenannte Entsatzheer aus Deutschland und Polen endlich kam. In der Nacht des 12. September 1683 schien Wien kurz vor dem Fall. Georg Michaelowitz hieß der Kundschafter, der die Verstärkung informieren sollte. Sein Bericht ist erhalten geblieben.
Wien war nicht länger zu halten. Des Nachts machte ich mich auf den gefährlichen Ritt durch das feindliche Lager. Es war die einzige Möglichkeit, das Hilfegesuch Starhembergs an den Oberkommandanten des Entsatzheeres zu überbringen. Die Streiter des Islam hielten Wache. Niemand von ihnen ahnte, dass ich auf der Seite der Ungläubigen stand, wie sie uns nannten, und geheime Nachrichten übermittelte. Es war ein riskantes Unternehmen, denn vor mir hatten sie schon zwei Kundschafter entdeckt und geköpft.
Doch das Unternehmen gelang und das Entsatzheer stand praktisch schon vor den Toren Wiens. Es war kampfesbereit unter der Führung von Johann Sobieski. Der Angriff der verbündeten deutsch-polnischen Fußtruppen erfolgte im Morgengrauen im Rücken des osmanischen Heeres. Sobieski nutzte die Wiener Höhen, die Kara Mustafa Pascha nicht abgesichert hatte. Die sogenannte Schlacht vom Kahlenberg dauerte 12 Stunden und am Ende flohen die Türken in einem wilden Durcheinander, wie es in den Berichten hieß. Dem Großwesir kostete die Niederlage den Kopf, der Sultan ließ ihn in Belgrad hinrichten. Und die Verteidiger Wiens? Sie wurden von Kaiser Leopold I. geehrt. Trotzdem war Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulewitz unzufrieden.
Das ist die bekannte Geschichte darüber, wie Kaiser Leopold nach seinem Einzug in Wien den erkrankten Ernst Rüdiger von Starhemberg besucht und ihn unmittelbar zum Feldmarschall befördert. Das hat Kaplíř ze Sulewitz schwer getroffen, da er nur einen Rang unter dem Feldmarschall gestanden hatte, Starhemberg aber zwei. Und jener erhielt diese Funktion früher. Kaplíř ze Sulewitz wurde erst 3 Monate später in diesen Rang befördert.
Funkci nebo tu hodnost Kaplíř dostal také, ale až za 3 měsíce.
Die genauen Gründe Leopolds des Ersten für diese Reihenfolge sind indes nicht eindeutig geklärt.
Es gab wohl eine Reihe von Gründen. So wird berichtet, dass gegen Kaplisch Sulewitz zu dieser Zeit gerade wegen des Verdachtes eines Verrats am Kaiser ermittelt wurde. Das war paradox, aber vielleicht auch einfach nur Verleumdung. Jedenfalls hat Kaplisch mit diesem Problem das ganze Leben lang zu kämpfen gehabt. Einmal wurde er sogar beschuldigt, den Mord eines österreichischen Adligen beauftragt zu haben. Er hatte versucht, seine Treue zu den Habsburgern zu beweisen und nun beschlich ihn das Gefühl, dafür nicht angemessen entlohnt worden zu sein. Er war danach ziemlich verbittert.
So der Historiker Jerzy Mikulec. Diese Reihenfolge in der Auszeichnung hat sich später auch auf das Gedenken übertragen. Die Leistung des Kaplisch Sesulewitz ist heutzutage in Wien in Vergessenheit geraten und in Tschechien wurde an ihn jahrzehntelang nicht erinnert. Das war früher zumindest in seinem Heimatort Millerschau in Nordböhmen anders. Florian Haug vom Österreichischen Kulturforum.
Ich glaube, am 12. September war das früher immer so an dem Tag des Entsatzes von Wien. Wurde dann an ihn gedacht und wurden, das ist also verbürgt, den Kindern des Ortes 62 Goldtaler überreicht in Anspielung an die 62 Tage der Belagerung.
Florian Haug ist im Übrigen einer der Initiatoren für ein neues Gedenken an Zdeněk Kaspar Kaplisch Sesulewitz. Da dieses Jahr der 400. Geburtstag des Adligen begangen wird, gab es gleich mehrere Veranstaltungen. So fanden in der vergangenen Woche Feiern sowohl in Prag als auch im heutigen Ortsteil Millerschow der Gemeinde Wellemin statt. Und das sogar mit offizieller Beteiligung. In den Heimatort von Kaplisch Sesulewitz kamen unter anderem Außenminister Schwarzenberg und Verteidigungsminister Wondra sowie diplomatische Vertreter aus Österreich, Polen und Deutschland.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und dazu besuchen wir heute auch einen Ort, bei dem es sich gut entspannen lässt. Eine Galerie. Was man beim Besuch einer Galerie in Tschechien aber alles wissen sollte, ist nämlich das Thema der aktuellen Lektion unseres Sprachkurses, die wie immer Markéta Kachlíková für Sie zusammengestellt hat. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergova. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Beim Besuch einer Stadt interessiert man sich oft für die Kunst,
umění,
die die Stadt zu bieten hat. Diese wird meistens in Museen,
muzea,
und Galerien,
galerie,
aufbewahrt und ausgestellt. Wenn ein Kunstliebhaber nach Prag kommt, besucht er sicher die Nationalgalerie,
národní galerie.
Sie ist gleich in mehreren Gebäuden untergebracht. Um ihre Orientierung zu erleichtern, bieten wir die tschechischen Namen davon an. Also im Agneskloster,
Anežský klášter,
im St. Georgs Kloster auf der Prager Burg,
Klášter svatého Jiří,
im Palais Sternberg,
Sternberský palác,
Palais Schwarzenberg,
Schwarzenberský palác,
im Palais Kinský,
Palác Kinských,
sowie in dem sogenannten Messepalast,
Veletržní palác.
Jede der Abteilungen bietet eine ständige Ausstellung,
stálá expozice,
sowie mehrere Zeitausstellungen,
výstavy.
Die Galerie kann auch als
obrazárna,
Gemäldegalerie bezeichnet werden, vorausgesetzt im Fall, dass dort Bilder,
obrazy,
ausgestellt werden. Außerdem werden Statuen,
sochy,
oder andere Kunstgegenstände,
umělecké objekty,
in Galerien und Ausstellungssälen,
výstavní síň,
gezeigt. spricht man im Tschechischen über einen Künstler,
umělec,
dann sind damit nicht nur bildende Künstler wie Maler,
malíř,
und Bildhauer,
sochař,
gemeint, sondern auch ein Musiker,
hudebník,
Schauspieler,
herec,
oder aber etwa Schriftsteller,
spisovatel.
Die Kunst im Allgemeinen heißt
umění,
und die bildende Kunst, die eben in Galerien zu sehen ist,
výtvarné umění.
Wir werden uns manches von der bildenden Kunst auch in der nächsten Ausgabe von Tschechisch gesagt ansehen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Aber wir bleiben noch ein wenig in den stillen Gemäuern einer Galerie. Wir wollen Ihnen nämlich jetzt einen der großartigen Künstler vorstellen, dank denen Ausstellungen erst möglich werden. Er war ein bedeutender Vertreter der böhmischen Landschaftsmalerei. Sein Werk ist äußerst umfangreich, aber dennoch wurde dem Maler bisher nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Weder eine eigene Ausstellung noch eine Monographie stand bisher über ihn zur Verfügung. Als eine Wiederentdeckung des vergessenen Malers gilt daher die Ausstellung, die am vergangenen Mittwoch in der Prager Nationalgalerie eröffnet wurde. Mehr über den Maler Adolf Chvála und sein Werk erfahren Sie im folgenden Kultursalon. Maketa Kachlikova geht darin unter anderem der Frage nach, warum Adolf Chvála in Vergessenheit geraten ist und mehr als 100 Jahre auf seine Wiederentdeckung warten musste.
Hohe Berge und tiefe Seen, Fluss- und Seeufer mit Booten, düster bedrohliche Wolken, farbige Lichtspiele oder der Mondschein. Das sind typische Motive, die das Werk von Adolf Chvála charakterisieren.
Adolf Chvála war ein Repräsentant der böhmischen Romantik. Er gehört zur Künstlergeneration, die in der Landschaftsmalereischule von Maximilian Haushofer herangewachsen ist. Seine Kommilitonen waren die bedeutendsten tschechischen romantischen Landschaftsmaler, wie etwa Kosárek, Havránek, Kiernich, Stefan und Riedl. Chvála ist ein Vertreter der Spätromantik, bei dem aber bereits auch großer Sinn für die Realität zu spüren ist. Seine Spätwerke sind eher realistische Landschaftsaufnahmen, die aber immer künstlerisch komponiert oder umgestaltet sind, damit die Landschaft ausgewogen, harmonisch und malerisch wirkt.
Mit diesen Worten veranschaulicht die Kunsthistorikerin Šárka Leubnerová das Werk von Adolf Chvála. Gerade dieser Mitarbeiterin der Prager Nationalgalerie verdankt man die Wiederentdeckung und Würdigung des bedeutenden Landschaftsmalers des 19. Jahrhunderts.
Chvála wurde 1836 in die Familie eines Hutmachers in der Prager Neustadt geboren. Bereits im Alter von 15 Jahren begann er, offensichtlich begabt, an der Prager Kunstakademie zu studieren. Und schon nach 4 Jahren ermöglichte ihm Professor Haushofer, dass er seine Werke bei Jahresausstellungen in Prag präsentieren konnte. Der Professor vertraute in Chvalas Fähigkeiten und glaubte an sein Talent. Im Jahre 1859 hat Chvála die Akademie abgeschlossen und lebte bis zu seinem Weggang im Jahre 1864 wahrscheinlich recht gut als Landschaftsmaler. Im Jahre 1862 wird Chvála vom Prager Schriftsteller Jan Neruda in einer Rezension der Prager Jahresausstellung als ein bekannter Maler und unbestrittenes Talent der Schule Haushofers bezeichnet.
Doch kurz danach verflüchtigt sich die Spur Adolf Chvalas in Böhmen.
Im Jahre 1864 entschloss sich der Künstler, Prag zu verlassen und nach Wien zu ziehen.
Und damit hat er sein weiteres Schicksal in Böhmen besiegelt. Er hat alle Kontakte in die Künstlerszene seiner Geburtsstadt abgebrochen und geriet allmählich in Vergessenheit. Die Gründe, die den erfolgreichen Maler zum Umzug bewogen haben, sind heute nicht mehr bekannt.
Wahrscheinlich waren es ökonomische, finanzielle Gründe, die Karriere, wohl auch die Erkenntnissuche. Vielleicht sollte seine Entscheidung gar nicht endgültig sein. Trotzdem ist er aber in Wien geblieben. Er hörte auf, bei Jahresausstellungen in Prag auszustellen und er hat seine Geburtsstadt hinter sich gelassen. Und da seine Werke in Prag nicht mehr zu sehen waren, hat man ihn dort vergessen. Als in den 80er und 90er Jahren seine Bilder zu Ausstellungen nach Prag geschickt wurden, war die Kunstentwicklung bereits weiter fortgeschritten und die spätromantische Kunst hat die Stadt nicht mehr interessiert.
Warum Chvala die Kontakte mit den Künstlern unterbrochen hat, weiß man nicht mehr, denn es stehen kaum Archivalien zur Verfügung, aus denen dies hervorgehen könnte. Er hat jedoch in Prag seine Familie hinterlassen und es ist bekannt, dass er immer wieder nach Böhmen und Mähren zurückkam. Er suchte sich Landschaftsmotive in seiner Heimat aus, er malte in den Tälern der Flüsse Sázava, Vltava und Otava und er besuchte häufig das Thaya-Tal sowie Südmähren. Für Tschechen wurde Adolf Chvala plötzlich zu einem österreichischen Maler, dem sie keine Aufmerksamkeit mehr gewidmet haben. Wie war aber seine Stellung in Wien? Auch in Österreich wurde dem Prager Maler bisher keine Ausstellung oder Forschung gewidmet. Zu Lebzeiten konnte er sich in der Hauptstadt der Monarchie allerdings recht gut etablieren.
Er stellte bei großen Jahresausstellungen in Wien aus. Er war Mitglied des Wiener Künstlerhauses. Die Rezeption seines Schaffens in Österreich war wahrscheinlich gut, insofern man es der zeitgenössischen Presse entnehmen kann. Darin wird er gelobt und als unser Meister Adolf Chvala bezeichnet. Man beschreibt ihn als einen hervorragenden Maler von Nocturnen, also Nachtlandschaftsszenerien, die sehr populär waren. Es ist offensichtlich, dass einige Motive von ihm stark nachgefragt wurden, weil er sie in mehreren Varianten und Repliken malte.
Neben Böhmen und Niederösterreich besuchte Chvala sehr gerne die Alpen. Dieses Hochgebirge war ein großes Thema seines Werkes. Er stellte vor allem die Alpenseen dar, den Königssee, Mondsee, Attersee und einige mehr. Vom Werk Adolf Wallers ist allerdings keine einzige Zeichnung, keine einzige Studie für seine Landschaftsgemälde erhalten geblieben. Es werde noch angenommen, dass er, so wie es in seiner Zeit üblich war, seine Bilder nicht im Freien, sondern aufgrund einer gründlichen Vorbereitung erst im Atelier schuf.
Er war ein Schüler von Max Haushofer und wir wissen, wie Professor Haushofer beim Unterricht an der Prager Akademie vorging. Er pflegte mit seinen Schülern ins Freie zu gehen, um dort Studien zu zeichnen. Diese wurden danach im Atelier auf Leinwand übertragen.
Wie bereits erwähnt, verdankt man die Ausstellung und auch eine Monographie über Adolf Chvala der Kunsthistorikerin Šárka Leubnerová. Sie selbst wurde durch die Entwicklung auf dem Kunstmarkt vor etwa 3 Jahren zur Vorbereitung der Ausstellung veranlasst. Damals sei eine größere Menge von Bildern Chvalas auf den Märkten in Deutschland, Österreich, aber auch in den USA erschienen, die nach Tschechien verkauft wurden. Der Wert und Preis der Kunst des 19. Jahrhunderts, auch bei den bis dahin weniger bekannten Malern, sind gestiegen.
Wir haben in der Nationalgalerie nur 3 Gemälde von ihm und andere Institutionen sind nicht besser dran. Trotzdem haben mich seine Werke beeindruckt. Da ich mich seit 25 Jahren mit der Malerei des 19. Jahrhunderts befasse, war er für mich nicht unbekannt. Und in den letzten Jahren kam es dazu, dass Chvalas Werke plötzlich auf dem Kunstmarkt erschienen sind. Sie kamen in einige bedeutende Privatsammlungen, die ich kannte. Und in dem Moment, als sie in größerer Menge vorhanden waren, habe ich mir gesagt, es lohnt sich, möglichst viel über diesen Maler zu forschen und ihn der Öffentlichkeit vorzustellen.
Die Ausstellung ist unter großem Aufwand zustande gekommen, da 80% der Werke von Privatbesitzern geliehen wurden. Sehr schwierig war es auch, einen Werkkatalog von Adolf Chvala zu verfassen.
Vytvořit první katalog jakéhokoliv díla je vždycky velmi náročné.
Die Arbeit am ersten Werkkatalog ist bei jedem Künstler sehr mühsam. Man hat einen Komplex von Bildern und muss sie zeitlich ordnen, eine sinnvolle Chronologie schaffen. Dabei muss man die Handschrift des Malers verfolgen, manchmal helfen auch die Themen dabei. Der Maler hat in bestimmter Zeitperiode dieselben Themen verarbeitet oder in einer gewissen Region geschaffen. Als ich etwa 120, 130 Gemälde beisammen hatte, musste ich sehr lang an diesem Material sitzen, bis die chronologische Reihe allmählich einen Sinn bekommen hat. Es ist sozusagen ein großes Spiel aller Kunsthistoriker.
Die Kunsthistorikerin Sharka Leubnerová hat kein ausgesprochenes Lieblingswerk in der Ausstellung, aber es gibt einige Werke, auf die sie gerne aufmerksam macht.
Sei es die wunderbare böhmische Landschaft aus der relativ frühen Schaffensperiode, die von Adolf Kosarek beeinflusst wurde, oder einige Alpenmotive von Monse oder Attersee. Die sind sicher eine Besichtigung wert.
Diese und weitere Gemälde können bis zum Ende des Jahres 2011 in der Prager Nationalgalerie angeschaut werden. Die Ausstellung im St. Georgskloster auf der Prager Burg ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 17. September 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.